Im Kolosser Kapitel 2 haben wir uns bis jetzt angeschaut, wie wir einander brauchen, um gemeinsam im Glaubenskampf zu kämpfen. Dass wir füreinander beten, aber vor allem, dass wir gemeinsam in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und diese Erkenntnis haben wir auch gesehen, dass die einzig und allein in Jesus Christus ruht. Dass er die Fülle an aller Weisheit ist und dass wir sonst nichts dazu brauchen. Und dann bin ich nur ganz kurz auf die Verse 4 und 6 eingegangen letztes Mal. Das ist, weil sie noch zu den Versen davor gehören. Jedoch eine große Gefahr aussprechen, welches in unserem heutigen Text auch wieder angesprochen wird. Darum habe ich es nur kurz erwähnt letztes Mal und werde heute noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Die heutige Predigt kommt aus Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Wir hören Gottes lebendige Wort. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte bitten, wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dass du uns zurückführst zu dem Weg, dass wir im Glauben wandeln, wo wir geirrt sind. Lass uns wieder auf Christus blicken, unseren Glauben so leben, wie wir auch Christus empfangen haben. Amen. Heute soll es auch wieder um Schutz gehen, wie es auch in den Versen davor ging, dass wir einander brauchen, in der Kenntnis zu wachsen, damit wir bewahrt werden vor Irrlehren, geht es heute, dass wir auch geschützt werden vor Philosophien und leeren Betrug, die auf Menschlichkeit beruhen. Wie können wir uns davor schützen, also vor Philosophien und leeren Betrug? Einige von euch fragen euch, vielleicht ist es überhaupt notwendig. Wir leben doch in einer aufgeklärten Zeit, in einer individualistischen Zeit, wo jeder das denken kann, was er will. Jeder Christ kann doch so leben. Solange er an Jesus Christus glaubt, ist doch eigentlich alles okay. Anderen von euch vielleicht, denken vielleicht, das mit Irrlehren und Philosophien, das überlasse ich den Ältesten und Theologen. Die Sachen, über die wir da reden, die sind ja eh nicht so verständlich für mich. Jedoch will Paulus hier der Gemeinde in Kolossee und daher auch uns bewusst machen, dass die Gefahr viel akuter ist, als wir meinen. Es geht nicht in allererster Linie um hochkomplexe theologische Spitzfindigkeiten. Und die schleicht sich, diese Gefahr, die schleicht sich eher ganz langsam ein im Trubel und im hochbeschäftigten Leben, das wir führen. Und zwar ist die Gefahr, dass wir anfangen, Aufgaben und unseren christlichen Glauben aus eigener Kraft anzupacken, anstatt im Glauben zu leben und auf Christus zu vertrauen. Wie könnte das vielleicht aussehen? Wir stehen morgens auf, eine Stunde vor der Arbeit, weil wir noch eine halbe Stunde stille Zeit reinquetschen möchten. Getrieben von der Pflicht oder vom Denken, dass sie uns irgendwie weiterbringen würde. Doch wir drücken noch einmal auf den Schlummer. Und das haben wir die letzten drei Male davor auch gesagt. Und dann bleiben uns nur noch 5 oder 10 Minuten übrig. Unser Gebetsleben, auch eine ganz andere Geschichte. Wir bitten Gott für das, was wir brauchen. Und das Gebet darf nicht zu lang sein. Es darf nicht zu viel Zeit aufnehmen. Wir wollen unseren Gewissen besänftigen und sprechen am Tag vielleicht noch geschwind ein Stoßgebet aus. Die Anliegen der anderen, die brennen uns nicht auf den Herzen. Wer will schon schuldig fühlen, wenn jemand sich für Gebete bedankt und man selbst merkt, eigentlich habe ich gar nicht für dich gebetet. Wir leben so, als bräuchten wir Gott nicht. Das würden wir nie so sagen. Aber unser Wandel spricht 1000 Bände. Damit wir wieder auf der richtigen Spur kommen und oder weiterhin auf dem richtigen Weg bleiben, im Glauben zu leben, sagte Paulus, seid dankbar, weil Dankbarkeit vor Gefahr schützt. Das ist der Hauptgedanken, den ich heute weitergeben möchte. Seid dankbar, weil Dankbarkeit euch vor Gefahr schützt. Wir wollen uns heute den Grund für diese Dankbarkeit anschauen und das Ziel dieser Dankbarkeit, nämlich den Schutz vor Gefahr. Also erstens der Grund für Dankbarkeit. Was führt uns, dankbar zu sein? Was soll in uns Dankbarkeit auslösen? Lesen wir die Verse 6 und 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Vers 6 fängt an mit wie. Also so wie ihr nun Christus empfangen habt, so wandelt in ihm. Auf der gleichen Art und Weise, wie ihr Jesus empfangen habt, so sollt ihr auch wandeln. Und wenn wir lesen, dass wir in ihm wandeln sollen, dann gehen unsere Gedanken schon in der richtigen Richtung. Weil es geht nämlich um Jesus Christus im Fokus zu haben. Wie haben jetzt die Gemeinden in Kolosse, wie haben die Christen damals Christus empfangen? Haben sie einen bestimmten Ritual machen müssen, eine Pilgerreise hinter sich legen müssen oder ein Bußgebet nachsprechen müssen und dann wie beim Getränkeautomaten irgendwie erwarten, dass sie jetzt Jesus empfangen haben? Oder mussten sie genügend gute Taten beweisen, um dann zu sagen, ich habe jetzt Jesus verdient oder bekommen? Wir haben in Kapitel 1 gesehen, dass die Gemeinde gehört hat von Epaphras, das Evangelium, und zum Glauben gekommen sind. Und wenn wir uns an Epheser Kapitel 2, Vers 8 denken, dann hören wir, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Und wenn jemand glaubt, dann hat Jesus versprochen, dass er und der Vater in ihm wohnen werden. Also haben sie Jesus Christus durch den Glauben empfangen. Das ist, wie sie Jesus Christus empfangen haben. Durch den Glauben. Sie sollen jetzt jedoch nicht nur so wandeln, wie sie Jesus Christus empfangen haben, sondern sie sollen auch so wandeln, wie sie gewurzelt wurden in ihm, wie sie aufgebaut werden in ihm und wie sie befestigt werden in ihm. Also lass uns die drei Sachen uns anschauen. Sie wurden gewurzelt in ihm. Dieses Geschehen, dass sie gewurzelt wurden, ist in der Perfektform. Also es ist etwas, das in der Vergangenheit stattgefunden hat und bis auf den heutigen Tag eine Auswirkung hat auf sie. Aber was beinhaltet dieses Verwurzeltsein? Es bedeutet, dass sie eine neue Identität empfangen haben. Sie wurden nämlich von dem Reich der Finsternis herausgerissen, herausgenommen und hineingesetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Alle Menschen sind auf der Suche nach ihrer Identität. Und in den jungen Jahren ist es eine prägende Aufgabe, mit denen sich Menschen beschäftigen. Die Suche nach ihrer Identität in unserer heutigen Gesellschaft ist so groß wie noch nie. Die Frage nach, was definiert mich? Was gibt mir meinen Wert, bestimmt den Alltag von so vielen Menschen und selbst auch von uns, wenn wir unser Herz reflektieren. Und der Schrei, irgendwo angenommen zu sein, sicher zu fühlen, zur Ruhe zu kommen, frei zu sein, ist ohrzerreißend. Aber das, was den Kolossen gilt, gilt auch uns. Wenn wir Christus empfangen haben, haben wir eine neue Identität. Von nun an bestimmt nicht mehr unser Beruf, unsere Begabungen, unsere Fehler, unser Geschlecht oder Herkunft, wer wir sind, sondern unsere Identität liegt und ist gewurzelt in Jesus Christus. Das bedeutet, du bist angenommen, geliebt, auserwählt, berufen, frei. Du bist ein Kind Gottes. Gewurzelt zu sein bedeutet aber auch seine Nahrung von dem zu nehmen, wo wir gewurzelt sind. Und unsere Herzen brauchen ständig Nahrung. Und welche Nahrung bietet Jesus an? Er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Wo wenden wir uns hin, wenn wir müde und beladen sind? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dursten. Womit stillen wir den Hunger, unsere Begierden? Nicht, dass Jesus unsere Begierden stillt, sondern er bietet einen viel besseren Weg an. Er sagt, dass er niemals abweisen wird, wer zu ihm kommt. Was machen wir nicht alles, um irgendwie von anderen Menschen angenommen zu werden? Sie sind aber nicht nur gewurzelt in Jesus Christus, der ihnen all das bietet, sondern sie werden auch auferbaut. Und das ist ein Prozess. Anders zu dem, was gewurzelt war, etwas, das in der Vergangenheit stattgefunden hat, das bis zu heute eine Geltung hat, ist das Auferbaut ein Prozess. Es findet an ihnen heute statt. Ein Haus wird auch nicht von heute auf morgen gebaut. Und dieser Gedanke ist so tröstend und ermutigend. Weil wie oft reflektieren wir uns in unserem Leben und stellen uns die Frage, bewegt sich da überhaupt etwas vorwärts? Manchmal hat man das Gefühl, dass es eher rückwärts geht. Als würden wir das, was Gott aufgebaut hat, mit eigenen Händen wieder niederreißen. Aber Gott gibt nicht auf. Wir werden auferbaut in ihm. Ein Prozess, der tagtäglich an uns stattfindet. Wenn wir Jesus empfangen haben, dann haben wir ihn auch, wie es in Vers 6 steht, als Herrn empfangen. Und das heißt, dass er das Recht hat, alles zu bestimmen. Er ist nicht nur der Retter unseres Lebens, sondern auch der Herr unseres Lebens. Eine Person kann nicht Jesus Christus empfangen und dann so leben, als wäre nichts passiert. Jesus als Herrn in deinem Leben zu haben, verändert dein Leben gravierend. Er will Herr sein über deine Freizeit, deine Berufswahl, deine Beziehungen, dein Modegeschmack. Er will Herr sein über deine Gedanken, wie du mit deinen Emotionen umgehst. Er gibt vor, wie du mit deinem Körper, was du mit deinem Körper machst, wie du mit deiner Sexualität umgehst. Und wir merken, wenn wir in unserem Herz blicken, dass es Bereiche gibt, wo wir noch nicht die Herrschaft Jesu Christi bestimmen lassen, wie wir etwas machen. Und unser Fleisch gibt nicht auf, seine Herrschaft irgendwie wieder zu bestätigen. Besonders dann können wir Trost in diesem Gedanken nehmen, dass Gott an uns arbeitet. Er gibt nicht auf, er erbaut uns. Bis unser ganzes Sein unter dem Zepter seiner weisen, gütigen und liebevollen Herrschaft sich beugt. Sie sollen oder sie sind gewurzelt, sie werden aufgebaut und sie werden befestigt oder gegründet. Und hier ist es auch wiederum etwas, das ein Prozess ist. Es findet statt, umso mehr und mehr sie im Glauben wachsen, umso mehr und mehr sie in der Kenntnis Gottes nehmen, werden sie befestigt und gegründet im Glauben. Das hatten wir uns letztes Mal angeschaut. Das die zunehmende Erkenntnis von wer Gott ist, wenn wir in unserem Glauben gestärken können, da bessere Gewissheit haben. Jedoch findet alles statt, was wir bis jetzt angeschaut haben, im Glauben. So wie sie Jesus Christus empfangen haben, so sollen sie auch wandeln. Und jetzt haben wir uns das angeschaut. Wie sollen sie wandeln? Sie sind gewurzelt, sie sind aufgebaut und sie sind befestigt. Das ist etwas, das an ihnen stattfindet. Es ist nicht etwas, das sie von sich selbst produzieren oder hervorbringen. Es findet alles im Glauben statt. Sie haben Jesus Christus aus Glauben empfangen und darum sollen sie auch so wandeln, im Glauben. So funktioniert dieses Wie, das das Vers 6 einleitet. So wie ihr empfangen habt, so sollt ihr auch wandeln. Sie haben den Glauben empfangen, und so sollen sie auch im Glauben leben. Und das gibt uns doch jeden Grund, dankbar zu sein. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um uns zu retten, um das Werk, das er in uns angefangen hat, auch zu Ende zu führen. Aber um überströmend zu sein oder überfließend zu sein in Danksagung, ist es nötig, dass wir unseren Herzen, unsere Gedanken mit dem füllen, worum es hier geht. Mit denjenigen füllen, worum es hier geht. Und zwar Jesus allein. Wenn wir Jesus nicht vor Augen haben, wenn wir nur an ihn denken, wenn wir mal Zeit haben, dann findet der Feind genügend geringere Sachen, über die wir uns beschäftigen können, damit wir nicht über Christus nachdenken. Es gibt genügend Sachen, mit denen er uns ablenken kann. Und wenn wir nur so wenig über Christus nachdenken, was Jesus für uns getan hat, und darum geht es nicht nur, das Wissen zu haben, was er für uns getan hat, sondern die Realität dahinter zu ergreifen, dann wird auch wenig Dankbarkeit in unsere Herzen sein, ihm gegenüber. Calvin sagt, Undankbarkeit ist meistens der Grund, warum wir das Licht des Evangeliums beraubt sind, sowohl auch als sonstige göttliche Gunst. Also dankbar zu sein für die Errettung bewahrt uns in dem Licht des Evangeliums, welches uns ständig daran erinnert, dankbar zu sein Gott gegenüber für das, was er getan hat. Und dieser Punkt ist essentiell, damit wir den Vers 8 verstehen, wie Dankbarkeit uns vor Gefahr beschützt. Also in den Versen 6 und 7 haben wir gesehen, es gibt genügend Grund, dankbar zu sein, weil alles, was wir haben, wer wir sind, ein Geschenk Gottes ist, das wir im Glauben empfangen. Und jetzt wollen wir uns das Ziel der Dankbarkeit anschauen. Und zwar Schutz vor Gefahr. In Vers 8 warnt Paulus nämlich, dass sie Acht geben sollen. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophien und Betrug und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Hier können wir sehen, dass ein Bereich anspricht, das zuerst dem Kopf oder dem Verstand anspricht und dann das Herz, also die Philosophie, da wo wir nachdenken, uns Gedanken machen. Aber dann Betrug, etwas, das uns ein Herz betrifft. Unser Herz ist das, was oft verführt wird und Betrug erleidet. Paulus sieht aber hier, und das ist ganz wichtig, allgemein Philosophie nicht abwertend an. Philosophie wurde damals, zu seiner Zeit, viel breiter betrachtet als in unserer Zeit. Es umfasste jegliche Glaubensrichtungen und nicht nur das systematische Denken der griechischen Philosophen, wie wir es heute kennen. Paulus bezieht sich auf falsche religiöse Überlieferungen oder Unterweisungen. Besonders die falschen Lehre, die im Kolossee verbreitet wurden, in denen Jesus nicht mehr erhaben dargestellt wurde. Wir haben uns letztes Mal gesehen, dass der Paulus hinführt, dass, hey, wenn ihr nach Erkenntnis strebt, dann ist Jesus Christus das höchste Maß. In ihm findet ihr alles, was ihr braucht. Egal, was die anderen Philosophen oder Leuten eurer Zeit meinen. Jesus Christus ist das höchste Maß. Und das ist, wo alle Gedanken, alle Überlegungen uns hinführen sollten. Diese Philosophien ruhten auf menschliche Überlieferungen und Grundsätzen der Welt. Alle Philosophie muss sich bewusst sein, in welchem Rahmen sie sich bewegen dürfen. Wenn dieser Rahmen gegeben ist, es sind Pfeiler, die Gott gesetzt hat, dann sind die Gedanken produktiv und hilfreich im christlichen Glauben. Jegliche Überlieferungen, jegliche Überlegungen, die den Menschen erheben und ihn als Ausgangspunkt haben, führen weg vom Evangelium und darum werden sie auch hier als leer oder eitel und nutzlos beschrieben. Es gab nämlich einige, die meinten, dass es wichtig war, bestimmte Tage einzuhalten oder gewisse Speisevorschriften, um geistlicher zu sein, um in der Kenntnis voranzukommen. Wir wissen das allgemein, Tage einzuhalten oder die Speisevorschriften nicht in sich böse sind, weil Gott hat ja seinem Volk im Alten Testament diese Vorschriften gegeben. Also in sich sind diese Vorschriften nicht böse. Jedoch, wenn diese Vorschriften zum Selbstzweck werden, dann haben sie das Ziel verfehlt. Und wir sind heute vielleicht nicht versucht, Speisevorschriften zu folgen. Jedoch können wir versucht sein zu meinen, dass geistlich zu sein bedeuten würde, besondere persönliche stille Zeit zu haben. So grob ein ethisches Regelwerk einzuhalten oder die Vorstellung eines christlichen Lebens nachzuleben. Und ohne es zu merken, führen diese Überlegungen dazu, dass wir anfangen, eine Last auf uns selbst zu legen. Wo wir bestimmte Sachen erreichen müssen, um dann ein Häkchen zu setzen und zu sagen, ich habe diese Stufe erreicht. Wir fangen an, Aufgaben und Dienste aus eigener Kraft anzupacken, weil wir eventuell dadurch Anerkennung wollen. Weil diese oder jener Dienst oder Aufgabe mich bestimmt, mir einen Wert gibt. Von alltäglichen Aufgaben wie im Beruf oder Muttersein bis hin zu Aufgaben in der Gemeinde. Wenn Christus nicht im Fokus unserer Handlungen ist, unseres Denkens steht, dann fangen wir an, aus eigener Kraft zu leben und wandern vom Weg weg. Und als Gegenmittel zu diesem giftigen Denken verschreibt uns Paulus Dankbarkeit. Indem wir dankbar sind, erinnern wir uns, dass wir uns selbst nicht errettet haben, sondern dass Christus uns errettet hat. Und wenn wir ihn vor Augen haben und das, was er für uns getan hat, und dafür dankbar sind, bewahren wir uns selbst davor zu denken, wir könnten jetzt es alleine packen. Es ist so, als wenn du querschnittsgelähmt wärst und du jemand hast, der dir im Alltag hilft, deine Aufgaben zu machen. Und wenn du Besuch bekommst, wäre es jetzt so schwachsinnig, irgendwie aus eigener Kraft zu versuchen, deinem Gast ein Glas Wasser anzubieten. Du kannst es nicht. Das, was du machst, ist, du rufst die Person, die dir zur Hilfe steht und sagst, könntest du mir bitte oder könntest du dem Gast bitte ein Glas Wasser anbieten? Also wie wir Christen geworden sind, wie wir Christus empfangen haben, so sollen wir auch in ihm wandeln. Wir haben ihn aus Glauben allein, durch Christus allein empfangen. So wandelt auch im Glauben allein und nicht aus eigener Kraft. Ich hoffe, ihr habt jetzt diesen Zusammenhang zwischen diesen Verse verstanden. Also es gibt genügend Grund, dankbar zu sein, weil alles, was wir haben, wer wir sind, durch Jesus Christus gekommen ist. Wir haben es im Glauben empfangen. Und darum, wenn wir dankbar sind, erinnern wir uns, dass wir selbst uns nicht errettet haben. Und das führt dazu, dass wir nicht eitlen Betrug oder Philosophien nachjagen, die behaupten, wir könnten es doch irgendwie jetzt alleine weiterschaffen im Leben. Aber wie sieht es jetzt vielleicht für uns praktisch aus? Wie können wir diese Dankbarkeit in unserem Leben auch hervorbringen? Und wie bei allen Sachen, die wir machen, ist der Anfang der wichtigste Punkt. Dass wir anfangen, über ihn nachzudenken, dass wir anfangen, dankbar zu sein, und indem wir es mehr und mehr machen, wird es auch mehr und mehr in unserem Leben stattfinden. Wenn du morgens aufstehst, nimm dir kurz Zeit, vor deine Gedanken wandern über alles, was du heute erledigen musst. Nimm dir kurz Zeit, werde einfach bewusst, Jesus ist für mich gestorben. Wenn es auch nur dieser Satz ist, der durch deinen Kopf geht, Jesus ist für mich gestorben. Dann bist du bewusst, alles, was du machst heute, beruht darauf, dass Jesus Christus, und deine Identität ruft darin, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Und lass diesen Gedanken immer wieder im Tag durch deinen Kopf gehen. Ob es zwischen Aufgaben ist, wenn es vielleicht plötzlich eine Aufgabe bekommst, du denkst, du könntest die nicht bestehen, denk halt, Jesus Christus ist für mich gestorben. Die Aufgabe, die ich jetzt tue, tue ich nicht aus eigener Kraft, sondern die, die Jesus Christus mir verleiht. Weil, wie die Philosophien das Denken angreifen, ist es wichtig, dass wir Christus oder über Christus nachdenken. Und es scheint vielleicht eine sehr einfache Aufgabe, oder man denkt, es ist doch zu einfach. Aber das wirkt in Maßen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und unser ganzes Herz darauf gerichtet ist, dankbar zu sein. Und es führt uns an ein Bewusstsein, dass wir es aus eigener Kraft nicht packen. Und dann, um mehr und mehr darin zu wachsen, nimm dir öfters Zeit, über das Werk am Kreuz nachzusinnen. Bleib gedanklich kurz stehen. Staune über das, was Jesus Christus getan hat, dass er Mensch geworden ist, an deiner Stelle gestorben ist, Gottes Zorn für dich getragen hat. Und in den ersten Momenten wirst du vielleicht keine Emotionen spüren. Aber gib da nicht auf. Es ist anders, wie wenn wir uns einen Film anschauen oder etwas anschauen, das Glückshormone in uns auslöst. Im ersten Moment, wenn wir über Jesus Christus nachsinnen, der Körper und unser Herz muss erst nachher noch kommen. Das folgt nach unseren Überlegungen, unser Denken. Aber nimm dir Zeit und lass diese Zeit immer mehr und mehr wachsen, deinen Alltag durchdringen und prägen. Und da ist es auch hilfreich, dass du Liedern anhörst, die das Werk Jesu Christi neu vor Augen stellen. Lass deine Gedanken gefüllt werden, dein Umfeld gefüllt werden mit Sachen, die auf Christus ausgerichtet sind. Und wenn du vor Anfechtungen stehst, deine Begierden nachzugehen, deinen alten Gewohnheiten nachzugehen, dann mal dir das Kreuz vor Augen und glaube, dass Christus da und dort für dich die Freiheit erworben hat, dich frei gemacht hat von den Ketten der Sünde, damit du ihnen nicht mehr gehorchen musst. Lass uns gemeinsam beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn gesandt hast, der an unsere Stelle deinen heiligen, allmächtigen Zorn erfahren hat, damit wir als Gerechte vor dir stehen dürfen. Vater, ich möchte danken, dass du uns erlöst hast, dass du uns das Reich deines Sohnes versetzt hast und dass wir darin eine neue Identität haben. Ich möchte danken für diesen Reichtum, das wir in Christus haben. Lass diesen auch unseren Alltag bestimmen. Vater, bitte lasse Dankbarkeit in unsere Herzen immer mehr und mehr zunehmen. Male uns vor Augen, was es bedeutet, dass Christus uns errettet hat. Und ich bitte, dass du uns weiterhin auch durch diese Dankbarkeit bewahrst, vor der Gefahr zu denken, dass wir unser Leben aus eigener Kraft führen könnten. Beten wir alles in und durch seinen Namen. Amen.